Schönen guten Nachmittag, schönen guten Nachmittag. Kann man mich hören? Ja. Schönen guten Nachmittag. Ich begrüße Sie recht herzlich hier auf der Terrasse zur zweiten Lesung hier beim 9. Sprachsalz-Festival und begrüßen Sie mit mir Taras Prochazko und Thomas Gassner. Ich darf Sie jetzt kurz in den Osten entführen, in den Westen der Ukraine, und zwar ganz genau nach Ivano-Frankivsk. Dort ist Taras Prochazko nämlich 1968 geboren. Ich darf kurz aufzählen, welche Berufe er schon innehatte. Prochazko diente als Fernmelder in der Sowjetarmee, studierte in Lemberg Biologie, streifte als Abgesandter der Studentenvereinigung für Umweltschutz durch den Kaukasus und als Mitarbeiter des Instituts für alpine Forstwirtschaft durch die Wälder Transkarpatiens. Er arbeitet als Kindergärtner und in verschiedenen Bars, und Prochazko ist ein begnadeter Erzähler. Davon kann man sich überzeugen im Band. Daraus lassen sich ein paar Erzählungen machen. Dieser Titel ist Programm und natürlich auch kokett, denn was daraus macht, ist, dass er in dieser titelgebenden Erzählung, es sind zwei Erzählungen in diesem Band, nämlich aus dem Stoff eine Erzählung macht und nicht viele wie angegeben. Er bringt eine Fülle von Fakten in Schwung, verdichtet sie poetisch und erzählt so über Land und Leute, ist ein poetischer Landvermesser, wenn man so will, über mehrere Generationen hinweg. Und wie er das zum Beispiel macht, in wenigen Sätzen viel über sein Land zu erzählen, ein Beispiel möchte ich da auch nennen, ist folgendes, dass zum Beispiel die Straße, in der der Autor heute lebt, momentan Unabhängigkeitsstraße heißt. Davor hat sie sowjetische Straße geheißen, nochmal davor Hitlerstraße, wiederum davor Stalinstraße und ein weiteres davor Sapiezinski-Straße. Gut, so hat man dann schon einen geschichtlichen Überblick über den Wandel des Landes, für den Wandel Galiziens, einst Teil des Habsburger Reichs und mittlerweile unabhängig bzw. In der Westukraine zu verorten. Gut, die beiden werden abwechselnd lesen. Es beginnt jeweils Taras Prochazko in Ukrainisch und Thomas Gassner übernimmt dann und liest weiter. Das wird sich mehrmals hin und her gehen. Ich darf auch noch zu Thomas Gassner kurz etwas sagen. Autor, Regisseur und Schauspieler. Als Autor momentan aktuell die Tschuktschentaler Saga für das Gassentheater Hall. Als Schauspieler kann man ihn im Kellertheater momentan sehen bei Die Bibel leicht verkürzt, und auch Regiearbeiten gibt es in der Nähe zu bewundern. Echte Helden, glaube ich, in Salzburg, ist das richtig?
Nein, das ist
schon vorbei. Gut, in diesem Sinne darf ich nochmal etwas loswerden. Lassen Sie sich überzeugen davon, wie Taras Prochazko arbeitet. Er ist ein Chronist der kleinen Dinge. Er findet, dass in den kleinen Dingen das Besondere der Länder zu finden ist. Und er will diese kleinen Dinge festhalten, bevor sie verschwinden. Kleine Dinge wie zum Beispiel, dass einst zu einer gewissen Zeit, was einst einen Mann ausmachte, und zwar ist an einer Stelle zu lesen, ein Mann muss ein Gürtel und ein Klappmesser tragen. Das hat einst einen Mann ausgemacht und ist eine kleine, wichtige eine Kleinigkeit, die eine Besonderheit eines Landes ist, und bevor solche Dinge verschwinden, hält sie Taras Prochazko fest. Ich wünsche viel Vergnügen mit der Doppellesung.
Vielen Dank und noch einmal guten Tag. Und so hört Ukrainisch. Дядя Михась так добре робив печі і пивницю, що після арешту ще цілий рік не міг піти етапом. Новоприбулі офіцери окупаційного війська і таємної поліції обживалися в містах, містечках і більших селах. Вони отримували державні помешкання в понищених війною каменицях і віллах. Їм треба було подбати про побут сім'ї, про відчуття домашності і довічності. Арештований майстер належав їм. Дзядзя забирали на приватні роботи спочатку Яремчевські, потім на Двірнянські уповноважені. Нічого дивного. В кінці 80-х ми, солдати Совєтської армії, так само робили ремонти в помешканнях офіцерів. Врешті якась комісія з Києва виявила, що засуджений такий-то все ще числиться за місцевим слідчим ізолятором, хоча йому цілком виважено призначено перебувати у східних областях Радянського Союзу. Дядя відразу ж відправили до Станіслава з призначенням на перший поїзд до Сибіру. Знайомий дорівський священник був єдиним, хто зумів завести йому мішечок сухарів. Отець Головацький не знав, що через кілька років вони стануть родичами, що в Читі дядя одружиться із сестрою жінки його брата, і що всі вони повернуться у Карпати. Перший поїзд до Сибіру був кримінальним. Дядя кинули у вагон, і сухарі відразу опинилися у пахана. Ясно, що треба було перебазарити. Кримінальні не любили політичних, особливо тоді, коли один політичний потрапляв у цілий вагон кримінальних. Дядя натомість не любив романів. Він говорив мало, і більшість того, що він говорив, було або жартами і каламбурами, або страшенно дозованими фрагментами власного досвіду, котрі з'являлися як асоціації, що могли залежати лише від дуже персональної логіки ланцюга. З-під язика він вийняв половинку жилетки і, ще тримаючи руку біля губ, зробив пальцями той рух, який примусив невагомий шматок сталі пролетіти кілька метрів і заглибитися у дощану стіну якраз біля голови пахана. Аж тоді дядзю привітався з тимчасовою хатою так, як мав би вітатися колишній боєць штрафбату. Йому віддали сухарі і поступилися місцем біля повітря. Поїзд пішов на Владимирський централ. Данке.
Onkel Michas baute so gute Öfen und Keller, dass er nach seiner Festnahme noch ein ganzes Jahr nicht in die Verbannung geschickt wurde. Die frisch eingetroffenen Offiziere der Besatzungsarmee und der Geheimpolizei ließen sich in den Städten und größeren Dörfern nieder. Sie erhielten Dienstwohnungen in Häusern und Villen, die im Krieg schwer beschädigt worden waren. Und sie mussten den Alltag ihrer Familien organisieren, für ein Gefühl von Heimat und Beständigkeit sorgen. Der verhaftete Handwerker gehörte ihnen. Für Renovierungsarbeiten wurde Onkel Michas zuerst nach Jeremtscha und dann nach Nadwirna geholt. Das war ganz normal. Auch wir, Soldaten der sowjetischen Armee, mussten Ende der 80er die Wohnungen von Offizieren renovieren. Schließlich fand eine Kommission aus Kiew heraus, dass sich der Verurteilte noch immer in örtlicher Untersuchungshaft befand, obwohl er längst in östlichen Regionen der Sowjetunion sein sollte. Der Onkel wurde sofort nach Stanislau überstellt, um mit dem ersten Zug nach Sibirien deportiert zu werden. Der Pfarrer aus Dora, ein Bekannter von Onkel Michas, konnte ihm gerade noch ein Säckchen trockenes Brot zustecken. Pater Holowatzki wusste nicht, dass sie in wenigen Jahren miteinander verwandt sein würden, dass Onkel Michas in Chita die Schwester der Frau seines Bruders heiraten würde und dass sie alle in die Karpaten zurückkehren würden. Der erste Zug nach Sibirien war ein Kriminellentransport. Onkel Michas wurde in den Waggon gestoßen und das Brot landete sofort beim Chef. Da mussten klare Verhältnisse geschaffen werden. Die Kriminellen konnten Politische nicht ausstehen. Erst recht nicht, wenn ein Politischer in einem Waggon voller Krimineller gelandet war. Onkel Michas wiederum mochte kein langes Gelaber. Er redete wenig und wenn er etwas von sich gab, waren es vorwiegend Witze und Scherzgedichte oder sparsam dosierte Fragmente seiner eigenen Erfahrungen, die wie Assoziationen hochkamen, einer ganz persönlichen Logik folgend. Er holte unter der Zunge eine halbe Rasierklinge hervor und machte, die Hand noch am Mund, mit den Fingern eine Bewegung, die das fast gewichtslose Stückchen Stahl ein paar Meter durch die Luft fliegen ließ, bis es sich genau neben dem Kopf des Chefs in die Wand bohrte. Erst dann begrüßte Onkel Michas sein vorläufiges Heim wie ein ehemaliger Strafbataillonskämpfer. Er bekam sein Säckchen Brot zurück und man trat ihm einen Platz an der frischen Luft ab. Der Zug fuhr zum Zentralgefängnis Wladimir. Dort wurde Onkel Michas unter irgendeinem Vorwand aus dem Zug geholt. Viele Tage verbrachte er auf den nassen Betonböden der legendärsten Gefängnisse auf dem Weg in den Osten. Eines befand sich sogar auf einer Insel, sehr zu Onkel Michas Erheiterung. Natürlich hatte Onkel Michas weder für die Polizei noch für die Miliz etwas übrig. Als richtiger Handwerker sagte er, dass zur Miliz nur geht, wer nicht arbeiten, aber gut essen will. Außerdem müsse man eine spezielle Neigung dazu haben, auf wehrlose menschliche Körper einzuprügeln. Der Onkel wunderte sich überhaupt nicht, als alle hinter vorgehaltener Hand über einen Nachbarn redeten, dem, und das ist kein Witz, die Miliz Ende der 70er fast die Nieren aus dem Leib geprügelt hatte. Der Onkel konnte sich mit gesellschaftlichen und staatlichen Organisationsformen nicht aus, glaubte aber an die Widerstandsfähigkeit der menschlichen Natur. Als die Frau erschossen wurde, die noch näher am Wald wohnte als wir, beschloss Onkel Müchers, sein Flobert-Gewehr zu vernichten, das seit den 30ern in einem geheimen Kellerloch unter dem Haus versteckt war. Die örtliche Miliz trieb sich immer öfter in der Nähe unseres Hauses herum. Zwischen uns und dem Haus der Ermordeten waren nur Felder, Obst- und Gemüsegärten, Gräben und Hagebuttendickicht, keine weiteren Häuser. Die Verstorbene hatte uns oft besucht. Abends saß sie mit dem Onkel auf der Bank unter den Pflaumenbäumen. Onkel Müchers liebte sein Flobert-Gewehr, wusste aber, dass es an der Zeit war, die Waffe, die perfekt geputzt war und ein außergewöhnliches Kaliber hatte, zu beseitigen, damit die Miliz sie nicht fand. Der Onkel schenkte uns ein paar Dutzend glänzender Patronen. Am Fuß des Berges, auf dem sich unser Häuschen und der Garten befanden, verliefen Bahngleise. Da wir mit diesen Dingen schon Erfahrung hatten, gingen wir die Gleise entlang, immer weiter weg von unserem Haus. Bis dahin, wo auf beiden Seiten Wald war. Dort legten wir die Patronen auf die Schienen. Der Abendzug nach Rachiu kam heran, aus den Fenstern schauten Passagiere. Bei einer solchen Geschwindigkeit haben 60 Patronen den gleichen Effekt wie ein volles Schmeißermagazin. Der Lokführer zog die Bremse, sprang aus der Kabine und rollte sich in den Graben. Die Züge und Schienen waren Teil unseres täglichen Lebens. Wenn Güterzüge vorbeifuhren, zitterte das Haus. Besonders nachts war das zu spüren. Das Bett vibrierte wie bei einem Erdbeben mittlerer Stärke. Auf dem Dachboden kam noch eine Stufe auf der Richterskala dazu. Als es 81 tatsächlich ein Erdbeben gab, war unsere Familie die einzigen in Ivano-Frankivsk, die in einem mehrstöckigen Wohnhaus keinerlei Reaktion zeigte. Die Nachbarn standen in Pyjamas und mit ihren Pässen und Sparbüchern auf der Straße und schauten mitleidig zu unseren Fenstern hinauf. Im selben Moment klopfte Onkel Müchers mit einem Stock gegen die Decke, weil er glaubte, die Kinder oben führen mitten in der Nacht Fahrrad. Und Mutter fragte meinen Bruder, wieso er mit dem Bett wackle. Nur Tante Mira, deren Bett in einer tiefen Schlucht zwischen Bücherstößen stand, war sich sicher, dass nun eintreten würde, wovor sie sich immer gefürchtet, worüber sie oft nachgedacht hatte. Dass es ein Erdbeben geben könnte, bei dem sie unter ihren Büchern begraben wurde. Deshalb versuchte sie erst gar nicht, das Zimmer zu verlassen. Tante Mira schätzte ihre Unabhängigkeit von anderen Menschen, selbst den Allernächsten. Sie hasste Geburtstagsgeschenke. Niemand durfte ihr Zimmer betreten. Die Tür war immer versperrt. Sie hatte ihr Zimmer als separate Wohnung angemeldet. Sogar Sankt Nikolaus steckte die Mandarinen für Tante Mira in ein Extrasäckchen, das an der Türklinke ihres Zimmers hing. Onkel Müchers kannte übrigens viele der einfachsten heute gebräuchlichen Wörter nicht. Zum Zimmer sagte er Stube oder Kammer, aber nicht Zimmer. Zur Decke sagte er Plafond. Das ärgerte Tante Mira. Tante Mira ärgerte vieles an Onkel Müchers, aber sie gab zu, dass er trotz fehlender Ausbildung überaus intelligent war. Alle beide waren zu stur und zu stark, um einander mit Nachsicht begegnen zu können, und zu ironisch, um sich nicht gleichzeitig als Peiniger und Opfer zu sehen.